Hi und herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und wenn dich die Themen Ernährung und Gesundheit interessieren, dann bist du hier in meinem Podcast genau richtig und solltest ihn auf jeden Fall abonnieren, um keine Episoden mehr zu verpassen. Und zwar entweder mit mir alleine oder mit spannenden Experten und Expertinnen wie heute. Denn ich habe den lieben Jonas zu Gast. Er ist absoluter Experte auf dem Bereich Blutwerte, generell Medizinstudent und super in dem Thema drin. Er wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Vielleicht kennst du ihn ja auch schon von Instagram oder TikTok. Und wir sprechen über das interessante Thema Blutwerte. Also was sind Blutwerte überhaupt? Was bedeutet kleines oder großes Blutbild? Wie kann ich die messen lassen? Was kommen da für Kosten auf mich zu? Welche sind am allerwichtigsten, die ich auf jeden Fall testen lassen sollte? Was sagen die aus? Welche sind sogar eher unnötig und wie geht das Ganze mit Nahrungsergänzungsmitteln? Soll ich die einfach so blindlings drauf losnehmen oder sollte ich das gezielter machen und wie finde ich heraus, was ich da auch wirklich brauche? Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Interview. Hi Jonas, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Bevor wir hier starten, für alle, die dich noch nicht kennen, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so viele sind, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit Blutwerten zu beschäftigen?
Ja, hi Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte gerade als erstes sagen, boah, wenn ihr mich noch nicht kennt, dann wäre ich schockiert und dann fiel mir ein, dass das ein sehr unsympathischer Einstieg ist und wahrscheinlich mache ich jetzt keiner mehr. Ja, ich bin Jonas, noch Medizinstudent, muss ich definitiv ganz obvious so sagen, nachdem das ZDF das offensichtlich kritisiert hat, und beschäftige mich mit Blutwerten, Prävention und Mythen und Bullshit im Internet, was Gesundheit angeht, jetzt seit privat schon länger, auf Social Media seit 2023. Und Blutwerte ist so mein Main Topic, weil ich so überhaupt zur Medizin gekommen bin, also ich hatte ein schlechtes 1,8er Abitur für Medizin und dementsprechend musste ich was anderes machen, bevor ich anfangen konnte zu studieren und habe eine Ausbildung im Labor gemacht. Das ist eher untypisch, weil die meisten Leute gehen diesen Umweg und machen dann Krankenpflege oder Rettungsdienst. Und über Labor bin ich dann, also Krankenhauslabor, sehr schnell mit Blutwerten, Blutkonserven, auch Mikrobiologie und Co. in Verbindung gekommen und bei Blutwerten irgendwie hängen geblieben. Und jetzt, 10 Jahre später, haben wir mittlerweile tatsächlich, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil jetzt ist das so mein absolutes Main-Gebiet und in der Prävention auch wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ein sehr interessanter Weg, wenn auch, wie du gesagt hast, vielleicht unüblicher. Aber Voll. Das ist perfekt, dass du dich da jetzt schon jahrelang mit auskennst und noch mit beschäftigt hast. Ich möchte vorab mal eine Basic-Frage stellen, die wirklich wichtig ist. Klar. Was versteht man eigentlich unter Blutwerten und warum würdest du sagen, sollte man die auf jeden Fall regelmäßig checken lassen?
Erstmal ganz einfach erklärt, Blutwerte ist all das, was du, wenn du eine Blutentnahme aus deinem Arm kriegst, aus der Vene, messen kannst im Blut. Und das ist ehrlich gesagt eine ganze Menge, was auch immer so ein bisschen unseren Gesundheitszustand, Problemfälle, Mängelzustände, aber auch gute Gesundheitszustände anzeigt. Denn es gibt ja so verschiedene Ebenen, auf denen wir jemanden als gesund oder ungesund beurteilen können. Ne? Klar, Optik, wie jemand aussieht. Und Optik meine ich jetzt nicht, ob die jetzt hübsch oder nicht hübsch ist, die Person, sondern wirklich ne? Übergewicht, kein Übergewicht. Wie sehen die Lippen aus? Wie sehen die Haare aus? Und so weiter und so fort. Aber das ist ja alles erstmal nur so oberflächlich. So richtig tief rein kommen wir nicht. Dafür braucht man dann entweder bildgebende Verfahren. Dann sind wir in der Radiologie, Sonographie und Co. Oder Blutwerte. Dann sind wir in meinem Bereich. Und es gibt so ein paar Sachen, und da setze ich mich echt schon ein bisschen länger für ein, die sollte man auch, wenn man noch gesund ist, in Anführungsstrichen, von sich kennen, um lange gesund zu bleiben. Denn das ist so ein bisschen das, was in Deutschland leider, also wir haben, unser Gesundheitssystem ist absolut okay. Wenn du was hast, was ernst ist, dann wirst du behandelt. Aber dieses lange gesund bleiben, das machen wir nicht. Und da muss man sich privat drum kümmern, und das muss man auch schon mit 20 machen. Und deswegen versuche ich das den Leuten so ein bisschen näher zu bringen.
Ja, stimme ich total zu, dass man das so früh wie möglich machen lassen sollte und nicht erst, wenn es zu spät ist, mit 60 oder so zum Arzt gehen und denken, ich habe hier ein Wehwehchen und da und woher könnte das kommen? Weil letztendlich Prävention ist ein sehr, sehr großer Begriff, den hast du auch eben schon genannt. Und da ist es wichtig, das regelmäßig checken zu lassen. Und ich glaube, das, was die meisten kennen, ist ja dieses kleine und große Blutbild, was ja häufiger gemacht wird, was wahrscheinlich auch von der Krankenkasse eher noch bezahlt wird. Da ist dann sowas wie Blutvolumen, Erythrozyten. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber da ist ja auch zum Beispiel Leberwerte teilweise drauf und so. Was bedeutet
die sind
das
tatsächlich
denn
nicht
eigentlich?
Drin. Ah, jetzt hast du selber zum Glück was gesagt, was ich direkt entkräften kann. Denn die meisten Leute gehen zum Arzt und sagen, ey, ich will ein großes Blutbild haben. Und denken dann, das ist auch so ein bisschen leider ihre Formulierung, denn großes Blutbild heißt irgendwie für mich, wenn ich jetzt nichts damit zu tun habe, ich kriege alles. Weil ne, wenn man zwischen groß und klein unterscheiden kann, dann ist das eine, da ist weniger drin, in dem anderen ist mehr drin. Stimmt auch, aber ein Blutbild generell, egal ob das jetzt das große oder kleine ist, zeigt dir erstmal nur, wie deine Blutzellen aussehen und nichts anderes. Und Blutzellen sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen, die Leukozyten, die Immunzellen und die Blutplättchen. So, das heißt, hast du viele rote Blutkörperchen, so ein bisschen für die Sauerstoffversorgung des Körpers, hast du viele weiße Blutkörperchen, wie sind die aufgestaffelt und wie sehen deine Blutplättchen aus? Daraus kann man nicht so viel ableiten, leider. Das große Blutbild zeigt die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten noch ein bisschen genauer an, aber das war's. Wir haben keine Vitamine, wir haben keine Organwerte, wir haben keine Hormone. Eigentlich, ehrlich gesagt, haben wir nichts von dem, was die Leute normalerweise wissen wollen. Denn der Normalmensch geht zum Arzt und sagt, ich will jetzt wissen, wie hoch ist denn mein Eisen oder mein Testosteron oder mein Vitamin D. Das ist alles nicht in einem Blutbild drin.
Und was würdest du sagen, welche Blutwerte aus deiner Sicht jetzt besonders wichtig sind davon?
Das ist jetzt interessant, denn es kommt so ein bisschen drauf an, wer vor dir sitzt. Ich unterscheide immer. Es gibt so ein paar Werte, die kann ich jedem empfehlen, weil das Lifestyle-Werte sind. Mhm. Jeder von uns hat ja einen gewissen Lifestyle. Also du ernährst dich, jetzt sind wir passend auch in einem Ernährungspodcast. Ernährung kann ja von bis sein, genauso wie Lifestyle von bis sein kann. Ne? Ich kann super sportlich sein, mich richtig viel bewegen im Alltag und ich kann clean essen oder ich kann mich richtig scheiße ernähren, wenig schlafen und mich gar nicht bewegen. Und solche Sachen spiegeln sich auch so ein bisschen in den Werten wieder. Dementsprechend würde ich erstmal ganz allgemein sagen, mich interessiert, wie dein Lifestyle so ist. Und da gibt es, nenne ich immer drei Werte, die ich wissen wollen würde. Erstens, ein LDL-Cholesterin, beziehungsweise ein ApoB-Wert, der ist noch besser. ApoB beschreibt so ein bisschen die Gesamtheit aller schlechten Cholesterinformen. So, ne? Also quasi die Gesamtheit aller Lipoproteine, die so ein bisschen deine Gefäße kaputt machen. Denn es gibt ja, das kennt der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, dass Cholesterine oder Cholesterinformen dazu führen können, dass wir Atherosklerose kriegen, also Gefäßverkalkung, Gefäßverengung, was dann im Worst Case irgendwann mal zu einem Herzinfarkt führt. Und ApoB zeigt so ein bisschen, wie viel schlechte Cholesterinformen ich denn habe. LDL auch, also es ist beides so in die ähnliche Richtung. Wobei man davon weg ist zu sagen, dass das LDL das schlechte Cholesterin ist. Lass das lieber, denn das ist so ein bisschen veraltet. Trotzdem eher negativ. Aber auch hier muss man sagen, beides zu einem gewissen Prozent ist auch genetisch bedingt. Denn, klar, die Ernährung bestimmt das Cholesterin ein bisschen, aber es wird doch auch viel Cholesterin von unserer Leber gebildet. Und es kann sein, dass du dich super ernährst und trotzdem erhöhtes LDL-Cholesterin hast. Die Chance gibt's. Das ist Blutfette so ein bisschen, dann würde ich den Blutzuckerspiegel auch noch wissen wollen. Und da den HbA1c-Wert, das ist ein Wert, der quasi deinen Blutzuckerdurchschnittsspiegel der letzten 3 Monate angibt. Kann man so ein bisschen dann ableiten, wie habe ich mich denn die letzten 3 Monate ernährt? Da es ein Durchschnittswert ist, würden so krasse Ausfalltage, wenn ich jetzt so einen Tag komplett richtig viel Mist esse und super viel Zucker zu mir nehme und dann wieder 5 Tage gar nicht, wird es trotzdem im Mittel okay sein. Das heißt, es ist ein Durchschnitt. Den würde ich wissen wollen. Und als letztes einen genetischen Wert, den LP-A-Wert, Lipoprotein-A, der dein genetisches Herz-Kreislauf-Risiko anzeigt. Also quasi der anzeigt, wie hoch ist dein genetisches Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Den muss man nur einmal im Leben messen und den können wir auch nicht verändern.
Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel dieser Lipoprotein-A-Wert erhöht ist und wir dann wissen, okay, wir haben jetzt ein erhöhtes Risiko, weil das genetisch bedingt ist und man kann den nicht verändern. Was würdest du da empfehlen? Weil das ist ja erstmal so, oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt irgendwann.
Nicht direkt aus dem Fenster springen, denn ganz so dramatisch ist es nicht. Wir reden ja hier nur von einem Risiko. Also das zeigt dir, dass du ein höheres Risiko hast. Da muss niemals, also das heißt nicht, dass da automatisch auch ein Infarkt kommt. Es ist nur ein Risikowert. Aktuell können wir den nicht verändern. Es gibt Medikamente, große Medikamentenstudien, die werden 2026 im Frühjahr abgeschlossen. Und wenn diese Medikamente auf den Markt kommen, werden das welche sein, die diesen Wert um 80-90% senken können. So, das heißt, voraussichtlich nächstes Jahr können wir dieses Risiko doch verändern. Ich würde trotzdem immer jetzt auch messen lassen, auch bei jedem Menschen. Ich würde wirklich allen Zuhörern hier empfehlen, diesen Wert zu kennen. Denn die Therapie und die Option ist dann, mit dem Wissen zu gucken, wie ist denn mein Lifestyle generell und andere Risikofaktoren zu minimieren. Das heißt, rauche ich? Habe ich hohen Blutdruck? Habe ich hohe Blutfette, also LDL oder ApoB? Habe ich hohen Blutzucker? Und falls ich davon welche habe, von den Sachen, würde ich die angehen. Weil das sind alles vier Sachen, die kann man verändern. Und je weniger Risikofaktoren ich habe, desto besser ist es.
Ja, auf jeden Fall. Du hast die ganze Zeit schon gesagt, ne, Lifestyle, neben Rauchen beispielsweise zählt da ja auch Ernährung drunter, haben wir jetzt auch schon kurz erwähnt. Mhm. Dann aber auch sowas wie Schlaf, Stress und wie bewege ich mich. Gibt es denn einen Lifestyle-Faktor, bei dem du sagen würdest, der bestimmt extrem bestimmte Blutwerte, wo man das wirklich relativ gut erkennen kann?
Das ist eine interessante Frage. Immer bedingt. Dadurch, dass Ernährung, also ich würde sagen, Ernährung ist wahrscheinlich doch einer der Haupt-Lifestyle-Faktoren, der unsere Blutwerte bestimmt. Denn, aber vielleicht so ein bisschen anders, als die meisten denken, weil die meisten Leute werden jetzt denken, bei Ernährung, okay, schlechtes Cholesterin, schlechtes LDL-Cholesterin, also das heißt, ich sehe direkt schlechte Ernährung in schlechtem Cholesterin. Das muss gar nicht sein, dadurch, dass du halt auch eine relativ hohe genetische Komponente da hast. Aber wenn ich jetzt mich von McDonald's und Fertigpizza ernähre, das klingt irgendwie so dramatisch, aber das machen ja Leute. Also wenn ich mir Patienten angucke und den Durchschnitt der Gesellschaft, dann ernährt sich die Gesellschaft in Deutschland, auch was Studien angeht, nicht besonders gesund leider.
Ja, das stimmt.
Dann sieht man das in den Blutwerten. Und zwar zum Beispiel im HbA1c, den ich angesprochen habe, den Langzeitblutzucker. Man sieht das in den Leberwerten. Eine Leber ist eins der Organe, was auf jeden Fall zentrales Stoffwechselorgan ist. Und auch fettproduzierendes Organ und wichtig für unseren Blutzuckerspiegel. Und die Leberwerte können sich verändern. Man sieht es sicherlich auch in Insulinwerten. Denn Menschen entwickeln bei schlechtem Lifestyle, schlechter Ernährung oft eine Insulinresistenz, was so ein früher Indikator von späteren Problemen sein kann. Und man kann das auch in der Harnsäure zum Beispiel sehen, das ist ein anderer Wert, aber das ist alles ein bisschen zu tief schon ins Stoffwechselthema rein. Aber ich würde sagen, Ernährung ist der Wert, wo ich am ehesten was Schlechtes in den Blutwerten, also Ernährung ist der Lifestyle-Faktor, wo ich am ehesten was Schlechtes in den Blutwerten sehen würde.
Ja, das hätte ich jetzt auch geschätzt. Diese ganzen Blutwerte, die du gerade genannt hast, würde ich jetzt mal gerade so ein bisschen beiseite schieben, weil die sehr gut messbar sind. Was ja jetzt zum Beispiel in Bezug auf Ernährung und Nährstoffe nicht ganz so gut teilweise messbar ist, sind bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Was mir bei Mineralstoffen jetzt zum Beispiel direkt einfällt, ist das Calcium, weil Calcium wird ja auch nur ins Blut abgegeben, damit da quasi so ein bisschen ja der Wert aufrechterhalten wird und aus den Knochen dann eben genommen. Das heißt, letztendlich kann es ja zum Beispiel im Blut ein guter Spiegel sein, aber in den Knochen haben wir nicht mehr so viel Calcium gespeichert. Gibt es denn bestimmte Werte, bei denen du sagen würdest, puh, die sind jetzt nicht wirklich aussagekräftig, oder ist es bei dem Calcium vielleicht sogar doch aussagekräftig?
Ich muss dazu sagen, dass ich gar nicht so, du hast jetzt diese ganzen klassischen Spurenelemente angesprochen, Magnesium auch, also Magnesium auch ein Wert, der gar nicht so einfach zu messen ist zum Beispiel, weil es halt immer darum geht, was macht der Körper mit solchen Werten? Ist der Wert eher, also brauchen wir das in den Zellen und der Körper setzt das nur unter bestimmten Umständen oder in den Knochen unter bestimmten Umständen ins Blut frei oder ist mehr im Blut drin und weniger in den Zellen drin? Ne, es gibt ja verschiedene Sachen da. Ich muss sagen, dass ich kein großer Fan von Aussagekraft des Calciums bin, denn wenn du Calcium messen möchtest, musst du gucken, wie viel ist frei im Blut, wie viel ist an Albumin oder andere Proteine gebunden und musst quasi Gesamtcalcium, was dann beides zusammenmischt, aber das kann dann wieder verfälscht sein durch Albuminspiegel bei Lebererkrankungen, Eisenmangel, Niereninsuffizienz und Co. Oder du misst halt direkt das freie Calcium, die biologisch aktive Form. Würde ich auch eher machen, ist aber auch eine speziellere Messung wieder. Ich gucke bei meinen Patienten, Klienten ehrlich gesagt wenig da auf solche Werte. Weil ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade an dem, was du sagst, so Spurenelemente, Calcium, Sachen, die wir primär im Vollblut bestimmen, auch sehr aufhängen kann, ohne viel Aussagekraft.
Und wie ist es beispielsweise mit Eisen? Das ist ja auch ein Spurenelement, aber wird ja schon sehr, sehr häufig gemessen. Also Ferritin zum Beispiel.
Also Eisenstoffwechselmessung, eine der wichtigsten Bestimmungen, gerade bei Frauen, und wird in Deutschland auch immer noch viel zu selten gemacht. Ich habe ja gerade so ein bisschen auf die Blutfette-Lifestyle-Werte gesprochen. Eisen-Ferritin-Messung oder Eisenspiegelmessung, Eisenstoffwechselmessung, ist wahrscheinlich so das zweitwichtigste, was ich den meisten Leuten empfehlen würde, weil wir hier in Deutschland bekannt einen Mangel haben. 20% der Menschen haben beginnenden Eisenmangel, 20% der weiblichen Menschen beginnenden Eisenmangel oder Eisenmangel. Das ist nicht wenig. Und man merkt es oft zu spät, denn viele Ärzte bestimmen kein Ferritin. Und Ferritin ist quasi der wichtigste Wert, der Eisenspeicherwert. Der zeigt dir an, wie voll sind meine Eisenspeicher. Oder sagen, naja, solange der Hämoglobinwert nicht beeinträchtigt ist, ist egal. Und das stimmt eben nicht, denn HB, also der Hämoglobinwert, ist quasi der Wert für den Sauerstofftransport unseres oder die Sauerstofftransportfähigkeit unseres Blutes. Wie gut ist der Organismus noch versorgt mit Sauerstoff? Und der HB, der fällt bei Eisenmangel, aber erst in einem späten Stadium. Du fühlst dich aber schon in einem frühen Stadium scheiße. Also du fühlst dich schon früh abgeschlagen, hast Haarausfall, brüchige Nägel. Das kennen vielleicht einige jetzt hier. Und da muss man halt dann gezielt die richtigen Werte messen. Und das passiert leider in Deutschland immer noch viel zu wenig. Es wird immer noch primär der Wert Eisen gemessen. Also wirklich Eisen als Wert im Blut. Der sagt gar nichts aus. So, den kannst du würfeln. Der ist komplett abhängig von Tageszeit, von dem, was du gegessen hast, von allem Möglichen. Also dieser Wert ist eigentlich irrelevant. Und viel zu selten relevante Werte wie das Ferritin, also das Speichereisen, Transferinsättigung oder das Transferin. Die bräuchte man eher. Und deswegen ist es auch eigentlich wichtig, dass man sich so ein bisschen selber mit den Blutwerten auskennt, damit man im Zweifelsfall weiß, okay, nee, hier muss nochmal nachgemessen werden.
Also es ist auf jeden Fall immer wichtig, die richtige Form, sage ich jetzt mal, also den Eisenspeicher in dem Fall zu messen, da auf jeden Fall drauf zu achten. Ist ja beispielsweise auch bei Vitamin D so, ne? Also es gibt ja dieses 1,25-OHD3,
richtig? Du kannst bei Vitamin D einiges messen, ja.
Ja, also da würde ich auch gerne mal kurz noch drauf eingehen, weil Vitamin D ist ja auch so ein Punkt, bei dem ich zumindest auch sagen würde, man soll jetzt nicht einfach komplette Überdosierung mit Vitamin D machen, auf gut Glück, sondern das vor allem auch mal bestimmen zu lassen, ob man überhaupt Tendenz zu einem Mangel hat. Wie siehst du das denn?
Ja, da gibt es zwei Lager in der Medizin. Ich bin auf der Seite, die du auch verfolgst. Ich bin Fan, es zu messen. Es gibt aber auch viele, die sagen, nee, es muss nicht gemessen werden. Und jetzt kommt das Interessante, die Leitlinie sagt auch, eine Messung, außer bei Knochenerkrankungen und alten Menschen, ist nicht ratsam. Also die Leitlinie spricht sich gegen eine Standardmessung von Vitamin D aus. Was du gerade meintest, es gibt 25 OH-Vitamin D, das ist so dieser Standardwert, der gemessen wird. Das ist das, was die meisten von euch kriegen. Und es gibt 1,25 OH2-Vitamin D, das ist Calcitriol. Das ist aber keine Routinediagnostik. Und Vitamin D, ich finde es gut, es zu messen aus folgendem Grund, weil die meisten von uns haben über den Winter in Deutschland einen Mangel. Also das wissen wir, ne? Die Sonnenstrahlung reicht einfach nicht, wir kriegen nicht genug Sonnenstunden ab, die Strahlung ist auch nicht intensiv genug, um quasi draußen über die Haut Vitamin D zu bilden. Deswegen rutschen wir im Winter hier in unserem Breitengraden in einen Mangel ab. Mit dem Wissen könnte man ja auch einfach sagen, ja okay, dann supplementiert halt jeder und gut ist. Ich finde die Messung aber aus diesem Grund wichtig, dass ich will quasi einen Ausgangswert haben. Dann, wenn nötig, nehme ich meine Vitamin-D-Supplemente, egal in welcher Form. Finde ich immer sinnvoll. Und dann messe ich nochmal und gucke, ob die denn überhaupt auch ankommen. Denn nur weil Supplement draufsteht irgendwo, heißt es nicht, dass es gut ist. Haben wir jetzt genug Beispiele schon gefunden, wo gar nicht das drin ist, was draufsteht. Oder vielleicht verträgst du das nicht richtig, was du nimmst. Das weiß man ja nicht. So, wenn du Verdauungsbeschwerden kriegst, klar, aber sonst weißt du ja nicht, ob das auch ankommt, was du nehmen möchtest. Gilt übrigens für alle Supplemente. Ja. Und mit einer erneuten Messung des Blutwerts siehst du halt direkt, Wo bin ich jetzt? Hat es was gebracht? Nehme ich vielleicht zu viel? Nehme ich zu wenig? Sollte ich das Supplement wechseln? Und das ist auch ein finanzieller Aspekt. Denn stell dir mal vor, du nimmst jetzt irgendwie 6 Monate ein Supplement, ja, nimmst das täglich, dann kostet das auch x Euro und dein Wert verändert sich null. Dann kannst du es auch weglassen.
Ja, so. Genau.
Deswegen finde ich Messen gut. Andere Leute sagen, du musst nicht messen, du kannst eh jeden Tag 4000 Einheiten Vitamin D nehmen, das ist sicher. Und damit wirst du aus deinem Mangel, falls du einen hast, rauskommen. Trotzdem finde ich Messen besser.
Ja, sehe ich genauso. Du hast auch gerade schon einen sehr guten Punkt angesprochen, und zwar die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln, ob die auch wirklich wirken. Du hast ja auch schon einige Videos dazu gemacht und du schaust ja auch, hast ja auch gesagt, ne, regelmäßig Unternehmen, Produkte an und guckst, funktioniert das überhaupt, funktioniert das nicht. Und jetzt würde mich mal interessieren, also ich habe ja schon einige Videos gesehen, aber vielleicht jetzt nicht alle. Kannst du mal so ganz kurz noch sagen, wie du zu Nahrungsergänzungsmitteln stehst? Würdest du sagen, unabhängig jetzt von dem Vitamin D, dass man wirklich regelmäßig auch so Multinährstoffpräparate nehmen sollte oder wirklich nur gezielt bestimmte Nährstoffe zu supplementieren?
Ich bin Fan davon, es so effektiv wie möglich zu machen. Und dementsprechend würde ich immer gezielt supplementieren. Das ist mein Ansatz. Weil ich finde, A, nimmst du dann auch nur Sachen, die du brauchst. Und B, gibst du jetzt nicht irgendwie, also wenn ich mir jetzt angucke, was heutzutage Influencer bewerben, völlig egal welcher Influencer, da sehe ich Kapselroutinen, die umfassen 25 Kapseln, ja, jeden Tag. Und ich frage mich dann immer, aber wofür? Also machst du das jetzt, also klar, es ist Werbung und du verdienst Geld damit, aber wofür haust du dir das jeden Tag rein? Du wirst nicht so viel Mängel haben, gerade wenn du das schon lange machst. Deswegen bin ich halt Fan, wirklich Werte zu nehmen, zu gucken, wo sind die, und dann gezielt was zu supplementieren. Du kannst auch Multipräparate nehmen, das ist für viele halt einfacher, weil dann hast du alles irgendwie drin und wirst einigermaßen solide versorgt sein, aber man sollte auch immer drauf gucken, was ist denn, also wo sind deine Baustellen, weil jeder Mensch ist irgendwie anders. Und manche haben B12-Probleme, andere haben Eisenmangel, andere haben wieder zu wenig Selen oder Vitamin D. Ne? Und dementsprechend denke ich mir halt immer, das ist halt so ein bisschen wie mit einer Schrotflinte auf einen Vogel schießen. Irgendwas trifft bestimmt, aber ganz viel fliegt dann auch daneben und ist sinnlos. Und das, was treffen soll, vielleicht auch viel zu wenig.
Absolut. Und welche Nahrungsergänzungsmittel hältst du generell für unnötig oder ist das wirklich komplett individuell?
Es ist schon individuell. Ich glaube, andersrum ist es einfacher, an diese Sache ranzugehen. Denn, sagen wir mal, man kann jetzt diskutieren, braucht man sowas wie Ashwagandha, um das Stresslevel zu senken? Dann gucke ich mir Studien an und sehe, also das ist auch wieder ein interessanter Punkt. Das, was ich, meine Meinung bildet sich ja nicht nur, weil ich denke, dass das gut ist, sondern weil ich gucke mir ja Daten an. Und auch Supplemente unterliegen ja irgendwie Biochemie meistens. Und das ist Wissenschaft und Wissenschaft lässt sich belegen. Da sehe ich zum Beispiel bei Ashwagandha, okay, du brauchst mindestens 600 Milligramm pro Tag über 8 Wochen, damit ein spürbarer subjektiver Effekt auf Stresssenkung als auch eine objektive Senkung von des Cortisolspiegels minimal messbar ist. Es gibt aber viele Präparate, die haben gar nicht so eine hohe Dosierung. So, da haust du dir jeden Tag eins rein, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst es 8 Wochen nehmen und wirst null Effekt haben, weil die Studien sagen, du hast halt so keinen Effekt. So würde ich eher immer Supplemente bewerten. Also ich will gucken, was möchte ich haben? Und ich finde es auch fein, zum Beispiel sowas wie Ashwagandha zu nehmen, wenn man sagt, boah, ich fühle mich gestresst, das hilft mir. Dann würde ich aber eher darauf achten, ein Präparat zu nehmen, wo wirklich auch das drin ist, was also die Dosierung drin ist, die hilft. Und das ist jetzt das Schwierige, das muss man halt rausfinden. Und der Laie, das ist nicht so einfach, das rauszufinden. Denn wieder die Frage, also der Laie wird wahrscheinlich sich nicht die ganzen Studien angucken wollen, aber wem vertraue ich denn jetzt? Wem kann ich jetzt vertrauen im Internet, der über sowas redet? Weil es gibt viele Leute, die haben natürlich auch ein Eigeninteresse dahinter, also Supplemente verkaufen. Und deine Frage jetzt, ich bin ein bisschen abgewichtet, sorry, zu dem, was ist sinnvoll, also was nehme ich, ich sage immer gerne, was ich selber nehme. Das ist jetzt keine Empfehlung, weil es halt für mich selber ist, aber ich selber nehme zum Beispiel Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, kenne aber hier meine beiden Werte. Magnesium, primär zusammen mit dem Vitamin D, damit ich immer einen relativ okayen Magnesiumspiegel habe. Kreatin übrigens als Blutwert, da kannst du nichts zu messen. Also Kreatin als Supplement, da kann man keinen Blutwert zu messen. Ja, Kreatin, finde ich, ist einfach studienbasiert sehr sinnvoll, gerade wenn man viel Sport macht. Und das war's. Mehr nehme ich nicht.
Das ist auf jeden Fall überschaubar.
Ja, ich wüsste auch nicht, also theoretisch sollte ich noch Selen supplementieren, weil ich einen Selenmangel habe, aber das vergesse ich die ganze Zeit zu bestellen.
Werbung. Hast du dir schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? Denn es ist gar nicht so leicht, genug Omega-3, besonders die Fettsäuren DHA und EPA, über die Ernährung aufzunehmen. Und genau deshalb greife ich schon seit vielen Jahren zu dem veganen Omega-3-Öl und den veganen Omega-3-Kapseln von Norsan. Denn nicht nur der Hormonhaushalt profitiert davon, sondern auch dein Gehirn, deine Augen und dein Herz. Und wegen diesen ganzen Vorzügen, hast du ja auch gerade schon gehört, ist Jonas auch Fan von Omega-3 und ich nehme das eben genauso lang und kann es definitiv empfehlen, weil selbst wenn du täglich Leinsamen, Chiasamen oder auch Walnüsse isst, reicht das nicht aus, denn die pflanzliche Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, also AHA, wird nicht genug in DHA und EPA umgewandelt. Du kannst jetzt natürlich auf gut Glück Algen essen oder Unmengen an fettem Fisch, aber viel einfacher und vor allem sicherer ist es, ein hochwertiges Omega-3-Präparat zu nehmen. Und ich schwöre auf die Produkte von Norsan, weil sie weder nach Fisch schmecken noch riechen und das hochwertige pflanzliche Algenöl auch aus umweltschonendem Anbau stammt und regelmäßig vor allem auf Schadstoffe geprüft wird. Wenn du und deine Liebsten jetzt von diesen ganzen Vorteilen von Omega-3 profitieren und Norsan testen möchten, dann verwende den Rabattcode SATTESACHEPODCAST, klein und zusammengeschrieben, um 15% auf deine erste Bestellung zu sparen. Und profitiere auch von dauerhaftem Rabatt durch die Servicelieferung von Norsan. Mehr Infos in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, was mich jetzt auch noch interessieren würde, und zwar hatte ich das jetzt beispielsweise beim Mönchspfeffer. Mönchspfeffer hatte ich jetzt genommen, das ist ja auch sehr gut jetzt mittlerweile schon untersucht worden mit PMS und so weiter. Ja. Und weil ich da auch häufiger Probleme mit habe, nehme ich unter anderem Magnesium, aber auch Mönchspfeffer. Und ich habe aber gemerkt, man braucht ja so 3-4 Monate, ne, bis das wirklich wirkt. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, ist, es wirkt halt null bei mir. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, also das ist so ein Supplement, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber kann man bei Amazon bestellen, hat glaube ich 20, 25 Euro gekostet für, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Konzentration darin und die Menge sehr niedrig ist, da habe ich mir vorher gar nicht so die Gedanken gemacht und habe mir das dann als Tinktur in der Apotheke gekauft. Und da ist auf jeden Fall eine höhere Dosierung drin. Ich habe das jetzt erst seit 1,5 Monaten genommen, deshalb kann ich gerade nicht viel dazu sagen, wie es wirkt. Aber würdest du denn sagen, man kann einfach sich ein günstigeres Nahrungsergänzungsmittel nehmen und das trotzdem testen, was man jetzt nicht unbedingt messen kann, weil du hast ja gesagt, man soll ja gucken, wirkt das auch, was ich nehme? Oder würdest du sogar auch sagen, ja, manche Produkte aus der Apotheke sind aus bestimmten Gründen sogar besser, wenn aber trotzdem dann auch teurer?
Das ist ein interessantes Thema. Da könnte ich jetzt wieder Fass aufmachen, weil wir auch ein Video zu Atemol gemacht haben. Apotheke gleich besser würde ich tatsächlich nicht unterschreiben, denn das ist so ein bisschen das, was suggeriert wird. Alles, was in der Apotheke ist, ist gesundheitlich gut. Aber auch in der Apotheke gibt es natürlich frei verkäuflich eine ganze Menge von Herstellern, die auch ein bisschen Geld verdienen möchten, um das mal ganz salopp zu sagen. Also würde ich erstmal diesen generellen Ansatz, den ich gerade schon meinte, für alles. Also egal, ob es ein Drogeriesupplement ist, ob es ein bekannte Supplement-Brand Deutschlands ist, die auf Social Media vertreten ist oder ob es auch die Apotheke ist. Ich würde immer gucken, wenn möglich, was ist drin und wie viel ist drin. Weil da steht ja drauf hinten. Die Apotheke hat einen Vorteil gegenüber anderen Sachen. Da wird ein bisschen eher noch getestet, dass wirklich auch das drin ist, was draufsteht. Mhm. Auf dem ganzen anderen Markt, also bei Supplementen, muss nicht... Es gibt wenig Zwang, dass wirklich auch das drin sein muss, was draufsteht von der Dosierung her. Nicht jede Firma macht Laboranalysen und stellt die auch zur Verfügung von jeder Charge. Das heißt, das ist auch wieder so ein anderes Thema. Wir vertrauen natürlich erstmal jedem Hersteller, dass genau das drin ist, was draufsteht, aber es gab schon den einen oder anderen Skandal, dass es eben nicht so ist. So. Oder dass es abweicht. Deswegen tun wir mal so, wenn überall perfekte Dosierungen wirklich drin sind, die auch draufstehen, würde ich trotzdem gucken, wo ist denn eine gute Dosierung oder Menge drin? Und da kann es auch das Amazon-Supplement sein, ne? das du meintest. Wenn halt die Menge oder wenn halt die Dosierung für mich passt. Ein anderer Punkt, der aber auch wichtig ist, den du gesagt hast, du hast die Wirkung nicht so direkt gespürt. Es kann aber auch sein, dass es bei dir auch gar nicht wirkt, auch wenn du es höher nimmst. Denn sowas wie Mönchspfeffer, wo wir zwar eine gute Datenlage zu haben, das kann solche PMS-Beschwerden lindern. Aber es gibt nie eine 100% Garantie. Ne? Beispiel, es kann dir besser gehen, wenn du dein Ferritin auffüllst. Aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich schon, aber es muss nicht für jeden gelten.
Also zu Ferritin kann ich sogar ein relativ aktuelles Ergebnis sagen. Das ist nämlich auch ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar liegt der bei mir bei, ich glaube, 160 Mikrogramm pro Liter. Also in einem guten Normalbereich, weil ich das auch supplementiere, muss ich aber dazu sagen. Was mich aber dann mal interessiert hat, und zwar gibt es ja mittlerweile in vielen Drogeriemärkten solche Selbsttests von unterschiedlichen Herstellern. Und ich habe mir jetzt den Selbsttest von DM gekauft, diesen Eisentest. Und der hat bei mir angezeigt, als hätte ich einen Mangel, also quasi keinen Streifen. Und wenn der Streifen nicht sichtbar ist, dann ist auch quasi der Mangel vorhanden. Und da hatte ich ja ganz klar den Vergleich, dass das halt nicht sein kann. Und jetzt kannst du gerne sagen, es gibt ja noch diese Darmtests, Magentests auf irgendwelche Heliobacter pyroli oder sowas wird da, glaube ich, getestet. Und wie du gesagt hast, du hältst nichts davon. Was ist die Begründung?
Ja, das liegt tatsächlich aber auch an dem Testprinzip. Ich habe den DM-Selbsttest, der kam ja... Wann kam diese Schnelltests von DM? Ich glaube, so vor einem halben Jahr. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe eine andere Marke, die genau das gleiche Testprinzip macht, die ist auch bei DM auch in einem Video getestet. Und da gibt es ein großes Problem, weil das sind so Testkassetten, die zeigen dir an, wie gut du versorgt bist anhand der Dicke eines Streifens.
So. Genau.
Das ist erstmal ein ganz komisches Prinzip. Und dann haben die ganz komische Bereiche. Ich weiß, dass wir das für Vitamin D gemacht haben, in dem Beispiel zum Beispiel. Und da hatten die einen Bereich von 30 bis 100. Also wenn der Streifen X beliebig dick ist, bist du irgendwo zwischen 30 und 100. Ja, cool, aber das sagt mir gar nichts. Also 30 und 100 ist halt nicht der gleiche Wert. Also ja. Literally, 30 und 100 ist nicht der gleiche Wert. Und dementsprechend ist das, die Range der Werte ist scheiße. Die Abstufung ist auch nicht geil, irgendwie, dass du anhand der Dicke eines Streifens beurteilen sollst, wie gut du versorgt bist. Also ich würde sehr großen Bogen um solche Kassetten-Selbsttests machen. Es gibt noch andere Zuhause-Tests, die geben dir einen Wert mit. Also da nimmst du dir Blut aus der Fingerbeere ab, ne, selber, und schickst es ein. Also du kriegst nicht ein direktes Ergebnis, sondern du schickst das ein und das wird dann von einem Gerät analysiert. Und da kriegst du einen richtigen Wert in die App. So.
Okay.
Und das macht schon Sinn mehr. Die haben wir auch getestet. Die sind nicht so genau wie eine Blutentnahme, weil nichts ist so genau wie eine Blutentnahme. Aber die sind schon okay. So. Das ist aber was anderes. Diese, nennen wir sie mal Covid-Tests, weil jeder von euch hat wahrscheinlich mal einen Corona-Test gemacht und weiß, wie so ein Streifen aussieht. Zu Hause auf einer Testkassette. Die sind Mist. Also da kannst du das Geld auch sparen.
Okay. Und aber das Thema Geld, ne, ist ja auch ein Faktor, weil viele denken, okay, das ist jetzt günstiger als in den meisten Fällen, wenn ich das jetzt beim Arzt zusätzlich zahle. Also als ich das letzte Mal Vitamin D gemessen habe, da war das, glaube ich, so um die 30 Euro, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das ist eine relativ solide Range. Immer zwischen 25 und 40 wirst du landen.
Ja, genau, so ungefähr war das. Ich weiß jetzt nicht mehr auf den Cent genau. Aber was würdest du denn sagen? Also klar, auf jeden Fall Blutentnahme, bin ich auch definitiv dafür. Was würdest du sagen, sollte man so jährlich mal quasi beiseite legen, um zu sagen, hey, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Körper, ich schaue mir mal an, wie ist der gerade so versorgt, gibt es da irgendwelche Baustellen? Würdest du sagen, keine Ahnung, 70, 80 Euro, 100, 200, was schätzt du da, was man so braucht?
Also als Beispiel, ich habe letztens ein Labor machen lassen von mir, das hat 800 irgendwas gekostet. Übernehmen private Krankenkassen übrigens, mit richtiger Indikation, für alle, die von euch privat versichert sind. Aber das sage ich jetzt nicht, weil ich sagen will, hey, voll cool, guck mal, ich kann 800 Euro für Laborwerte ausgeben, sondern eher, weil es vollkommen nutzlos ist. Also wir haben es gemacht, weil wir alles für Videos haben wir es halt gemacht, als weil wir bestimmte Werte brauchten. 80 Blutwerte wirst du niemals brauchen und du wirst als Normalmensch auch mit den meisten nichts anfangen können. Lustigerweise sitzen wir gerade daran, einen Blutwertekurs zu machen, wo das auch inkludiert ist, weil wir quasi den Leuten was über Blutwerte näher bringen. Ich bin der Meinung, jeder sollte so eine gewisse Gesundheits-Selbstfürsorge haben und auch Ahnung davon haben, so ein bisschen. Was ich am Anfang meine, so zwischen 20 und 50, damit du halt nicht mit 65 plötzlich drei fette Diagnosen kriegst. Und da haben wir auch überlegt, genau diese Frage, welche Blutwerte inkludieren wir denn, die wir den Leuten mit anbieten? Und wahrscheinlich wirst du für so ein Labor, was jedes Jahr gemacht werden kann, so 150 Euro ausgeben müssen. Kommt ein bisschen drauf an, welchen Anbieter du nimmst, weil der Laborpreis für Vitamin D ist halt nicht in jedem Labor gleich. Als Beispiel jetzt einfach nur. Aber 150 ist immer eine ganz gute Range. Und das klingt vielleicht erstmal so 150, boah, was für was ich vorher nicht ausgegeben habe, warum? Überleg mal, für was die Leute sonst so 150 Euro mal schnell ausgeben, ohne irgendwie zu sagen oder zu meckern. Und deswegen sage ich, das sind, also wenn du mich fragen würdest, sind das die besten 150 Euro, die du im nächsten Jahr oder in diesem Jahr investieren wirst.
Ja, glaube ich auch. Ja, da bin ich auch definitiv auf der Seite, dass ich sage, hey, leg das Geld doch lieber zurück und investiere das in deine Gesundheit, weil letztendlich kann es ja auch zum Beispiel sein, dass man in dem Jahr 80 Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben hat, was völlig nutzlos war. Und das Geld war dann ja auch das Fenster rausgeschmissen. Also
kannst ja mal schnell hochrechnen, ne? Wenn ich jetzt überlege, du kaufst dir ein Vitamin D-Produkt, das kostet 30 Euro für einen Monat. Nimmst du 6 Monate, bist du sogar schon bei 100, bist du bei 150 Monate, 150 Euro im halben Jahr und hast aber irgendwie gar keinen Wertanstieg, weil du zu wenig oder ein falsches Produkt nimmst, dann wäre es vielleicht sogar besser, wenn du nicht nur deinen Wert gekannt hättest vorher oder nachher, sondern auch andere Werte und für das gleiche Geld.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, okay, ich nehme mir jetzt einen Termin bei meinem Hausarzt, bei meiner Hausärztin und sag, die oder der soll diese Werte bestimmen lassen? Was sind die Werte, die du, außer jetzt zum Beispiel den Lipoprotein-A-Wert, den du eben genannt hast, was ist auf jeden Fall drin in diesem Blutwertebild, sage ich jetzt mal, das man machen lassen sollte?
Jetzt kommt der interessante Twist. Ich würde es den Leuten tatsächlich nicht beim Arzt empfehlen.
Okay.
Wahrscheinlich nicht, weil unser Gesundheitssystem deckt das nicht so richtig ab. Und das sage ich jetzt als jemand, der so ein, ich möchte gerne so Teil dieser Präventionswende sein. Ich verstehe aber auch das System. Und ich kriege regelmäßig auch Nachrichten von Ärzten, die sagen, ey, wegen dir sitzen hier die Patienten im Wartezimmer und haben irgendwie diese Anforderungsgedanken, dass ich jetzt X-Werte bestimmen soll. Aber da habe ich A, keine Zeit für und B, machen wir das hier nicht. Das ist so eine Grunddiskussion. Also der Arzt nimmt dir Blut ab, wenn du Symptome hast und zur Diagnostik braucht man bestimmte Blutwerte. Dann wird's gemacht und dann möchte der Arzt das machen. Dann gibt's Ärzte, die nehmen die auch gerne als Selbstzahler Blut ab und es gibt welche, die weigern sich. Das ist einfach, das ist eine endlose Diskussion. Es gibt Ärzte, die sagen, nee, machen wir nicht, sehe ich keinen Sinn hinter. So. Und ich will dieses System ja nicht noch mehr belasten, weil Hausarztpraxen, das kennt jeder, der mal zum Hausarzt geht, sind voll. Und da sitzen die ganzen Leute, die haben Infektionskrankheiten, andere, die sind chronisch krank, ja. Wenn ich dann auch irgendwie jetzt dafür sorge, dass 30% mehr Patienten in die Praxen kommen, weil die ihre Blutwerte checken wollen, dann werden alle am Ende wahrscheinlich keine Gewinner sein.
Ja, das stimmt.
Deswegen empfehle ich immer direkt, also klar, man kann zu seinem Arzt gehen, das so sagen und mit dem sprechen. Und es gibt auch viele Ärzte, die sagen, okay, guck mal, ich nehme es dir ab, kein Problem, wir schicken das zu unserem Labor und ich schicke dir eine Rechnung. Das machen ganz viele. Ich versuche nur immer, dieses Argument vorauszunehmen und zu sagen, du kannst auch selber googeln in deinem Umfeld, wo gibt's denn hier das nächste freie Labor? Ein freies Labor ist quasi ein Unternehmen, da kannst du hingehen, kannst einen Termin zur Blutentnahme machen und selber sagen, ich möchte A, B, C, D, E-Werte. Ja, da kannst du dir alles aussuchen, welche Werte du haben möchtest und dann kriegst du die. Also es ist quasi ein Dienstleister für Blutwertbestimmung.
Und welche Werte sollten das sein im besten Fall?
Auch hier kommt es wieder darauf an, also ich würde dir gerne eine sehr allgemeingültige Antwort geben, ist ein bisschen schwierig, denn kommt ein bisschen darauf an, was sind denn deine Symptome, was sind deine Probleme, wer bist du? Bist du männlich, bist du weiblich, wie alt bist du? Was ist deine Vorgeschichte? Hast du eine Vorerkrankungshistorie, ja oder nein? Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir so einen Blutwertekurs machen, damit man so ein bisschen versteht, was wichtig ist und was nicht. So ganz allgemeingültig, das, was ich gesagt habe, LDL-Cholesterin, dann würde ich wahrscheinlich noch ein HDL-Cholesterin machen dazu, Lipoprotein klein a, ApoB, das sind Triglyceride vielleicht auch noch, das sind 4 bis 5 Fettwerte, HbA1c als Zuckerwert, Langzeitzucker, dann ein kleines Blutbild, um zu gucken, wie meine Blutzellen aussehen. Als Frau würde ich immer ein Ferritin machen für den Eisenspeicher. Als Mann würde ich wahrscheinlich ein Testosteron machen, primär auch, weil es mich als Sportler immer interessiert. Und wenn hier viele Sportler sind, dann interessiert euch das vielleicht auch. Aber auch hier nur freies Testosteron. Und das war es erstmal so an Werten, die ich auf jeden Fall machen würde. Man kann auch sagen, ich würde die Schilddrüse noch mitmachen und gucken, ob da irgendwas ist. Würde ich jetzt aber nicht als absoluten Must-Have-Wert jedes Jahr sagen. Also so, das sind so 8 bis 10 Werte, auf die man kommen wird.
Okay, und das ist dann so im Rahmen von 150, 200 Euro.
Genau, Vitamin D habe ich auch noch vergessen gerade. Ich selber mache immer Vitamin D mit, aber hier kommt es drauf an, ne, bist du jetzt auf der einen Seite oder der anderen. Da wirst du so bei 150 Euro sein, ja. Man kann sowas wie, ne, ich bin auch Fan zum Beispiel, einen guten Omega-3-Index zu haben als Mensch für Gesundheit. Omega-3-Index sage ich aber nie extra dabei, denn dieser Wert kostet alleine schon meistens 60 bis 70 Euro.
Auf jeden Fall, ja. Also ich arbeite ja auch mit Norsan zusammen. Die machen eben auch diesen Omega-3-Fett-Index. Den habe ich auch schon häufiger gemacht, weil ich eben auch wissen wollte, ob das Supplement wirkt. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Und da hatte ich auch einen Artikel drüber geschrieben, den verlinke ich auch gerne nochmal hier in den Shownotes. Aber das war auf jeden Fall auch was sehr Wertvolles, weil das einiges gezeigt hat. Und ich so dachte, oh mein Gott, ich glaube, mein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis war zu dem Zeitpunkt 15 zu 1 oder so. Also war schon krass und von daher war das definitiv sehr wichtig zu machen. Aber ja, kostet auch ungefähr 80 Euro, glaube ich.
Genau, also dementsprechend ist ein Wert, den würde ich eigentlich gerne mit in diese Liste aufnehmen, was halt auch, finde ich, ein guter Gesundheitswert ist, den man auch selber verbessern kann. So, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. Nur Werte messen ist nice to know, aber das bringt dir ja außer das Wissen erstmal nichts. Deswegen gehört da immer für mich Messen und Handeln zu. Und ich versuche den Leuten nicht nur das Messen näher zu bringen, sondern auch das Handeln danach. Also, wie kriege ich meine Werte? Was ist wichtig? Und wie verbessere ich da meinen Wert? Weil nur das Verbessern selber ist ja der Gesundheitsvorteil, den du dann hast. Wenn du nur misst, gibst du Geld aus, hast keinen Vorteil.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man das wissen möchte, dann folgt man dir am besten auf Instagram und TikTok, richtig?
Yes, genau. Wenn man das wissen will, dann folgt man mir gerne auf Instagram und TikTok. Da rede ich eigentlich den ganzen Tag jetzt nicht nur über Blutwerte, aber es ist eins meiner Hauptthemen, sagen wir mal. Ihr kriegt in der Woche schon ein bisschen Blutwerte-Content, aber auch generell viel zur Prävention. Also wie bleibe ich denn wirklich lange gesund, beziehungsweise wie schaffe ich es denn im Alter, mit 80 auch noch aufstehen zu können, alleine aufs Klo gehen zu können und fit zu sein? Denn das ist ja so das Ziel der Prävention. Wenn ich überlege, warum machen wir alle Prävention oder warum finde ich Prävention so wichtig? Wir werden irgendwie älter als Gesellschaft, aber wir werden halt nicht gesund älter. So, dann ganz oft sind die letzten Lebensjahre doch welche, die sehr krank sind. Und da kann man mit unserem heutigen Wissensstand schon dran arbeiten. Und das macht das Gesundheitssystem leider nicht. Das muss man selber machen. Und das ist auch Arbeit. Und das ist cool, es macht Spaß, wenn man dabei ist, aber man muss es halt selber für sich tun und es macht kein anderer. Und das ist so ein bisschen, wenn man dieses Learning einmal hat, dann kommt man, glaube ich, weiter im Leben.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich habe noch eine abschließende persönliche Frage. Ja. Und zwar, was wünschst du dir denn, wie Menschen über ihre Gesundheit denken?
Boah, das ist eine schöne Frage. Ich würde mir wünschen, dass Menschen genauso gerne Geld in ihre Gesundheit stecken wie in den nächsten Urlaub. Denn Gesundheit ist das wichtigste Gut und man muss irgendwie selber Gesundheit als gut sehen, glaube ich, mittlerweile, damit es funktioniert, das ganze Prinzip. Weil ich glaube, viele sehen das als selbstverständlich an und man ist halt auch zwischen 20 und 50 lange gesund, beziehungsweise man hat wahrscheinlich wenig Probleme. Vielleicht tut man hier irgendwas weh oder da, aber man merkt wenig. Trotzdem, ein Bluthochdruck und schlechte Blutwerte bauen sich halt in der Zeit auf und plötzlich hast du die, aber eigentlich hast du die nicht plötzlich. Das heißt, Gesundheit sollte so gesehen werden, der Herzinfarkt mit 65 entsteht nicht mit 65, sondern fängt mit 35 an.
Ja, perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank, Jonas, für deine Zeit. Ich denke, dass wir hier einige Infos mitgeben konnten und vor allem du zum Thema Blutwerte. Ich habe nochmal alle deine Kanäle unten in den Shownotes verlinkt, falls sich da jemand weiter informieren möchte. Und freue mich auf jeden Fall auch auf alle weiteren Videos. Ich finde die nämlich auch sehr amüsant und auf jeden Fall auch immer gut recherchiert. Das ist mir auch super wichtig. Das ist ja auch mein Anspruch, dass da auch wirklich Wissenschaft dahinter steckt und nicht einfach nur so, ja, Hauptsache verkaufen oder Hauptsache krasse Aussagen treffen.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig in der gesamten Gesundheitsbranche oder in unserem Business, dass man halt, der Lauteste hat nicht immer recht.
Absolut. Ja, mit den Worten würde ich das auch gerne hier abschließen. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und freue mich weiterhin auch von dir zu hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.